Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Angehörigsein von HPE Österreich. Ich bin Annalena, ich bin selbst Angehörige und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige und Freunde von Menschen mit psychischen Erkrankungen bewegen. Wir teilen Informationen, die hilfreich sein können, zeigen neue Perspektiven auf und spenden manchmal hoffentlich auch Trost. Wir haben September und das bedeutet, es ist Yellow September. Dieser weltweite Aktionsmonat wird genutzt, um Aufmerksamkeit für das Thema psychosoziale Gesundheit und Suizidprävention zu schaffen. Und zwar zwischen dem 10. September, dem Welttag der Suizidprävention, und dem Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober. Jedes Jahr soll der Monat einem Schwerpunktthema aus dem Bereich psychische Gesundheit gewidmet werden. Und heuer geht es um das große Thema Einsamkeit. Und genau darüber wollen wir heute mit der Expertin und Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos sprechen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne heute hier bei euch. Wie schon gesagt, mein Name ist Karin Gutierrez-Lobos. Ich bin Psychiaterin und ich habe gemeinsam mit einigen anderen während der Corona-Pandemie, das war ziemlich am Anfang, während eines Lockdowns, die Plattform gegen Einsamkeit gegründet, die mittlerweile eigentlich das österreichische Referenz- oder Kompetenzzentrum auch für Einsamkeit ist. Und ich leite außerdem eine Kommission zur Kontrolle von Menschenrechten von der Volksanwaltschaft. Mhm. Ich selber bin ja schon in Pension einige Jahre. Und das sind also so meine Tätigkeiten, die ich jetzt während der Pension sehr, sehr gerne auch ausführe. Früher habe ich auch mal ungefähr 19 Jahre lang die Sendung Radio Doktor auf Ö1 moderiert.
Mhm. Spannend. Ja, vielen Dank. Ich würde gern zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die Plattform gegen Einsamkeit zurückkommen. Vielleicht können Sie dann noch mehr darüber erzählen. Aber ich würde jetzt gern mal ganz zu Beginn mit der Definition einsteigen. Also was bedeutet eigentlich Einsamkeit? Wovon sprechen wir, wenn wir von Einsamkeit sprechen?
Also ich glaube einmal, dass die Definition sehr wichtig ist. Mhm. Ja, Einsamkeit ist ein relativ komplexes System, aber wenn man es jetzt so kurz zusammengefasst erklären will, ist es ein schmerzhaftes Gefühl der Unzufriedenheit mit den existierenden Beziehungen. Mhm. Das kann sein die Quantität, also die Menge oder die Qualität. Mhm. Ja, das kann diese beiden Dinge betreffen. Das Gefühl ist schmerzhaft. Mhm. Ja, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Im Übrigen ist Einsamkeit etwas, das wir alle kennen. Es gibt praktisch niemanden, der nicht sich einmal im Leben einsam gefühlt hat. Und die Geschichte ist, dass wir kennen das alle, das Alleinsein. Alleinsein heißt einfach, man ist alleine in einem Raum. Mhm. Das Fatale bei der Einsamkeit ist, dass das auch Menschen betrifft, die durchaus in Gesellschaft sein können und sich trotzdem einsam fühlen. Das heißt, sie können keine Verbundenheit, kein Vertrauen zu anderen Menschen herstellen. Mhm. Und soziale Isolation, das gehört ja auch irgendwie dazu, das wäre quasi die objektive Einsamkeit. Das ist das, was wir alle während des Lockdowns erlebt haben. Das heißt, es ist tatsächlich aus bestimmten Gründen, darf man keinen oder kann man keinen Kontakt aufnehmen. Jetzt ist es so, dass evolutionstechnisch gesehen sind ja die Menschen weder die größten noch die stärksten noch die schnellsten Säugetiere. Mhm. Ja? Und es hat sich herausgestellt, dass dieses Zusammenwirken, das Zusammengestalten sozusagen auch ein Überlebensvorteil für die Menschen war. Und das weist auch darauf hin, wie notwendig es ist, in Beziehung zu treten. Mhm. Im Übrigen, auch in Österreich gab es das, gibt es noch in vielen anderen Ländern, ist die eine der schlimmsten Strafen die Isolationshaft. Mhm. Also auch das deutet schon darauf hin, dass man natürlich immer weiß, was das bedeutet, tatsächlich von anderen Beziehungen abgeschnitten zu sein.
Mhm. Wie ist da die Datenlage in Österreich? Wie viele Menschen ungefähr fühlen sich gerade einsam oder sind von Einsamkeit betroffen?
Also In Österreich gibt es, wie immer, möchte ich dazu sagen, nicht sehr viele Daten zu der Fragestellung der Häufigkeit der Einsamkeit. Mhm. Löblicherweise hat die Statistik Austria am Beginn des heurigen Jahres, also im Jänner 2026, eine erste Erhebung durchgeführt. Und da zeigte sich, dass etwa 8% immer einsam sind und dass sich immer einsam fühlen. Ist ja ein Gefühl, ist keine Erkrankung. Ja, möchte ich auch noch dezidiert darauf hinweisen. 8% der österreichischen Bevölkerung fühlen sich immer einsam und immerhin 28% gelegentlich. Mhm. Wenn man das aber jetzt genauer anschaut, dann kommen ein paar ganz interessante Daten noch zum Vorschein. Also wenn man früher, die Forschung zur Einsamkeit, die ist ja schon relativ alt. Mhm. Ja, also da gibt's viele Daten. Und es war immer so etwas, was man mit älteren Menschen assoziiert hat. Ja, und neuere Studien, also große Studien, große epidemiologische Studien, aber auch diese Daten der Statistik Austria weisen darauf hin, dass ganz besonders Jugendliche und Adoleszente, also junge Erwachsene, von Einsamkeit betroffen sind. Ältere Menschen schon auch, aber nicht in diesem Ausmaß.
Okay, spannend.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, auch wenn man dann später wenn wir über Interventionen sprechen. Wer besonders betroffen ist, also 8% haben wir gesagt, ist der Durchschnitt, Alleinerziehende 12%. Mhm. Migrantinnen 13%, ja, sehr häufig im Vergleich zu in Österreich geborenen, Arbeitslose, niedriges Einkommen, ja. Und natürlich Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, psychische oder physische.
Alles klar. Also diese Zahlen sprechen ja schon für sich. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch fragen, warum ist es so wichtig, dass wir über Einsamkeit sprechen?
Also für mich, ich kann Ihnen sagen, was meine Motivation war, mich auch als, also diese Plattform zu gründen. Es gibt zum einen eben ganz viele sehr, sehr gute Untersuchungen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Einsamkeit. Also man weiß, dass zum Beispiel das Risiko, geht's immer um Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung oder für Schlaganfälle um 30% erhöht ist. Das ist schon ein enorm hohes Risiko, ja. Man weiß, wenn wir über die psychische Gesundheit sprechen, dass Depressionen ganz häufig mit Einsamkeit vergesellschaftet sind, dass das Risiko für Suizidalität erhöht ist, für Angststörungen, für auch Abhängigkeitserkrankungen. Also es gibt hier, und für psychische Störungen ist das Risiko sogar noch höher als für die körperliche Gesundheit. Und meine zweite Motivation war, dass es mittlerweile Studien gibt, vor allen Dingen auch aus Deutschland, wo man sich beschäftigt mit den sozialen Auswirkungen oder gesellschaftlichen Auswirkungen von Einsamkeit. Und da gibt es ganz spannende Untersuchungen, dass zum Beispiel Menschen, wir reden da aber immer von chronischer Einsamkeit, ja nicht, das betrifft jetzt nicht Menschen, die einmal sich einsam fühlen. Dass Menschen, die von chronischer Einsamkeit betroffen sind, zum Beispiel nicht oder eher weniger wählen gehen, sich nicht an politischen Prozessen beteiligen, ganz wenig Vertrauen in Politikerinnen ganz allgemein oder in staatliche Institutionen haben. Das heißt, dass das schon zu einer Erodierung der Demokratie auch führen kann. Also es ist ein durchaus relevantes demokratisches Problem, ein gesellschaftspolitisches, das im Übrigen auch nicht neu ist. Ja, Hannah Arendt hat sich schon in den 50er Jahren auch mit dieser Fragestellung beschäftigt. Aber umso mehr glaube ich, dass es Sinn macht, sich hier tatsächlich damit zu beschäftigen und auch sich einzusetzen, um in Zeiten wie diesen, wo Spaltungen ja irgendwie sehr im Vordergrund sind, um hier irgendwie etwas weiterzubringen und auch kritisch über diese Fragestellungen zu diskutieren.
Auf jeden Fall. Ja, darauf werden wir später dann noch zurückkommen, was man eben tun kann gegen die Einsamkeit. Davor würde ich noch gern darüber sprechen, weil das eben ein Podcast für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist, inwiefern Einsamkeit eben Psychiatrieerfahrene und ihre Angehörigen betrifft.
Also zu den psychischen Erkrankungen weiß man, dass sich psychische Erkrankungen und Einsamkeit gegenseitig beeinflussen. Mhm. Ja, also Einsamkeit kann psychische Erkrankungen fördern, beziehungsweise können psychische Erkrankungen zur Einsamkeit führen. Mhm. Also da ist so ein bidirektionaler Weg zwischen diesen beiden Themen. Es gibt relativ viele Untersuchungen zu Depressionen und Angststörungen, aber es gibt relativ wenige Untersuchungen zu Betroffenen, zum Beispiel von Schizophrenie, von Psychosen oder ähnlichem. Finde ich ganz erstaunlich, weil auch aus meiner Erfahrung, und Sie nicken auch aus Ihrer, die Einsamkeitsproblematik sicher auch in dem Bereich eine Rolle spielt, aber weiß man sehr wenig davon. Mhm. Was man aus diesen Studien über Depression und Angststörungen weiß, ist, dass man weiß, dass Einsamkeit eine spätere Depression voraussagen kann und dass diese Depression wahrscheinlich auch schwerer verlaufen wird. Mhm. Also es wirkt sich auch auf den Schweregrad der Erkrankung aus und dann im Verlauf auch dauert die Remission quasi länger. Mhm. Zu den Angehörigen, da gibt es relativ mehr, zwar nicht speziell Angehörige in der Psychiatrie, aber ganz allgemein über pflegende Personen. Mhm. Und da weiß man, dass die natürlich auch von chronischer Einsamkeit extrem stark betroffen sind. Das betrifft alle Gruppen von pflegenden Angehörigen letztendlich.
Und woran liegt das?
Naja, weil man meistens... Also was heißt Einsamkeit, Unzufriedenheit? Da rufe ich nochmal in Erinnerung mit den existierenden Beziehungen, weil diese Beziehungen meistens sehr eindimensional sind, ja, weil man sicherlich auch einmal quasi rauskommen muss aus dem üblichen Umfeld, weil man auch eine Reflexion braucht. Man muss ja auch einmal darüber nachdenken können, was man tut und vielleicht auch mit anderen sprechen, um die eigenen Gefühle relativieren zu können. Mhm. Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Fragestellungen dabei.
Mhm. Ja, aus Angehörigensicht kann ich schon sagen, dass auch eine große Rolle spielt, dass das Thema nach wie vor sehr stigmatisiert ist und dass es schwer fällt, mit anderen, die nicht ähnliche Erfahrungen haben, darüber zu sprechen.
Sie reden jetzt über die psychischen Erkrankungen.
Genau.
Ja, aber auch, das trifft im Übrigen auch auf die Einsamkeit zu. Mhm. Auch Einsamkeit ist stigmatisiert, ja. Gerade in der heutigen Zeit. Wir hatten eine Klientin, die gesagt hat, naja, ich spreche nicht über Einsamkeit. Ich kenne auch niemanden, der sich einsam fühlt. In der heutigen Zeit ist man nicht einsam.
Ja.
Also es ist hoch stigmatisiert. Ja. Das ist auch die Problematik dann bei den Interventionen. Man spricht nicht darüber, weil heute ist es so, man muss alles alleine besonders gut können, auch wenn das natürlich überhaupt gar nicht stimmt und auch nicht stimmen kann.
Mhm. Ja. Wie ist das bei den Betroffenen? Wie kann man das sich vorstellen? Wie kommt es da zur Einsamkeit? Also wenn man jetzt die schon diagnostiziert worden ist mit einer psychischen Erkrankung, warum kommt es da dann verstärkt zur Einsamkeit?
Naja, aus dem Grund, den Sie, ein ganz wichtiger, den Sie schon genannt haben, die Stigmatisierung. Mhm. Dann sind natürlich einige psychische Erkrankungen mit mangelndem Selbstbewusstsein verbunden, mit überhaupt Ängsten vor Kontakt zu anderen, mit vielleicht Misstrauen auch gegenüber anderen Menschen. Und das verstärkt natürlich. Das sind so überschneidende Phänomene, die es auch bei Einsamkeit gibt. Ja, auch da kommt es am Ende, wenn man lange chronisch einsam ist, zu einem Vertrauensverlust gegenüber anderen und Ähnlichem. Das bewirkt dann auch diesen Vertrauensverlust in die Politik oder in die Gesellschaft am Ende. Ja? Also ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Mechanismus ist und quasi die doppelte Stigmatisierung, die wir eh auch schon angesprochen haben jetzt. Ja?
Ja.
Da kommt es natürlich, entweder zieht sich der Betroffene selbst zurück, die Betroffene, oder es ziehen sich die anderen zurück. Es ist ja letztlich beides möglich und wahrscheinlich oft auch beides der Fall. Ja? Und damit sollte man sozusagen dann auch arbeiten können. Was bewirkt diesen Rückzug? Was bewirkt den Rückzug bei den Betroffenen? Was bewirkt den Rückzug bei den anderen Menschen, bei den Angehörigen, bei den Freundinnen?
Ja, darüber würde ich gerne noch ein bisschen genauer sprechen, weil eben dadurch, dass Betroffene von psychischen Erkrankungen oft einsam sind und sich zurückziehen und wenige Sozialkontakte haben, bleiben dann oft nur noch die Angehörigen übrig und übernehmen sehr viel Beziehungsarbeit und ersetzen die auch andere Sozialkontakte, die eben Betroffene von psychischen Erkrankungen nicht haben, was eben auch wieder die Belastung von Angehörigen steigern kann. Also das ist einfach noch ein wichtiger Aspekt anzusprechen. Und ja, da wäre so eine Frage, was kann man da tun?
Naja, also es gibt ein paar ganz gute europaweite Studien, ja, wo daraus hervorgeht, dass es unglaublich viele Angebote gibt zur Unterstützung, wenn man sich einsam oder chronisch einsam fühlt, dass aber etwa nur an die 40% der Europäerinnen über diese Angebote überhaupt Bescheid wissen. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist das, was Sie heute machen, nämlich man muss es unter die Leute bringen, die Angebote. Wahrscheinlich in den sozialen Medien, aber durchaus auch auf andere Wege. Ja? Also ich glaube, man kann das sehr niederschwellig machen. Etwas, das ich glaube, dass ein guter Ansatz wäre dieses Social Prescribing. Da gibt es mittlerweile dazu Projekte in Wien. Das heißt, dass bei Patientinnen und Patienten, die einen Ort im Gesundheitssystem aufsuchen, nicht nur die rein organischen gesundheitlichen Probleme, sondern auch die sozialen, die damit die Auswirkungen auf die Gesundheit haben können, erhoben werden. Ja, das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Und dass man dann so etwas wie Link-Worker hat, also die Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen oder ähnliches sind, die dann sozusagen diese Maßnahmen begleiten und auch die richtigen Maßnahmen für die Betroffenen finden. Das fände ich eigentlich ganz wichtig, wenn quasi in jeder Ordination von einer Allgemeinmedizinerin, einem Allgemeinmediziner zum Beispiel auch Informationen zur Bekämpfung von Einsamkeit aufliegen würden oder in den Spitälern. Ja, man weiß, dass Menschen, die von chronischer Einsamkeit betroffen sind, ganz häufig das Gesundheitssystem aufsuchen und dass dann aber oft nicht genau gewusst wird, wohin man diese Patientinnen und Patienten noch schicken könnte. Wenn man sich so die Daten von den westlichen Ländern anschaut, dann sind jene Länder, das ist wiederum der gesellschaftspolitische Aspekt dabei, jene Länder, die ein gut funktionierendes Sozialsystem haben, das heißt guten Zugang zu sozialen Leistungen, zu Unterstützung, zu Teilhabe, sind die, wo die relativ geringsten Anteile an chronisch einsamen Menschen gefunden werden. Also es geht eher darum zu sagen, welche Angebote, welche unterschiedlichen, welche diversen Angebote gibt es für unterschiedliche Menschengruppen auch. Ja.
Ja, und aus meiner Sicht ist das, was HPE macht, auch ein sehr wichtiges Angebot eben für die Angehörigen, weil man da auf Menschen trifft, die ähnliche Erfahrungen haben und mit denen man dann darüber sprechen kann.
Absolut, ja.
Und das wirkt eben dem entgegen, was viele Angehörige kennen, dass man sich vielleicht aus bestehenden Beziehungen zurückzieht, weil man eben das Gefühl hat, man wird eh nicht verstanden und andere kennen das nicht.
Oder man schämt sich auch tatsächlich als Misserfolg quasi irgendwie. Ja. Also ich glaube, dass dieser Austausch in so Selbsthilfegruppen extrem wichtig ist, weil es eben relativiert. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Nicht, es relativiert die eigene Situation und man kann sich noch dazu auch aussprechen und vielleicht auch Anregungen holen, was ja ganz wichtig ist, weil man oft in einer schon emotionalen Einbahn sich befindet.
Da gebe ich gleich noch den Hinweis, dass die Angebote der Selbsthilfegruppen wieder in der Folgenbeschreibung verlinkt werden für alle, die sich das mal anschauen wollen. Wo findet man noch weitere Initiativen gegen Einsamkeit? Und vielleicht kommen wir da jetzt auch gleich auf die Plattform gegen Einsamkeit zu sprechen. Und vielleicht reden wir auch gleich darüber, was es noch braucht, um eben das Thema Einsamkeit als gesellschaftliche Herausforderung zu bewältigen.
Also wir haben einen Flyer von der Plattform gegen Einsamkeit, auf die man übrigens auch sehr leicht kommt, Plattform gegen Einsamkeit.at. Und wir haben dort eine Landkarte, wo man sich für ganz Österreich anschauen kann, welche Initiativen es gibt. Das wird laufend eingemeldet. Und es gibt einen Folder dazu, den kann man sich auch ausdrucken. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, über diese vielen Angebote, die es ja tatsächlich gibt, einmal zu informieren. Ja? Also Information ist ganz wichtig. Mhm. Darüber sprechen ist ganz wichtig. In der Schule, ja, mhm. In der Gesellschaft ganz allgemein, um auch diese Stigmatisierung ein bisschen rauszunehmen, mhm. so wie es ja, wie man es ja auch bei psychischen Erkrankungen begonnen hat, einfach mhm. darüber zu reden. Reden wir doch alle mal darüber, wann wir uns einsam fühlen oder wieso mhm. wir uns auch einsam fühlen. Also ich glaube, da dagegen offen aufzutreten und auch vor allen Dingen Wissen irgendwie mhm. weiterzugeben. Wie entsteht das? Was kann man tun? Mhm. Ja, die Frage der sozialen Medien, wo man natürlich weiß, dass die zum einen eine unerhörte Hilfestellung waren, auch während der Corona-Pandemie, weil man ja sogar Online-Therapien machen konnten. Aber man weiß auf der anderen Seite, dass zum Beispiel die ausschließliche Beschäftigung mit sozialen Medien natürlich unerhört einsamkeitsgenerierend sind, weil auch 5 Millionen Klicks ersetzen keinen mhm. persönlichen Kontakt.
Das ja? sind bei der Qualität wieder.
Da sind wir wieder bei der Qualität. Und da weiß man, dass die auch wirklich von besonders von chronischer Einsamkeit betroffen sind. Ist natürlich anders, wenn man soziale Medien dazu verwendet, um in Kontakt zu treten. Ja? Mhm. Aber sozusagen die ausschließliche Kontaktaufnahme über soziale Medien weiß man, dass das natürlich einsamkeitsgenerierend auch sein kann. Mhm. Ja? Bei älteren Menschen kommt dazu, dass oft ganz banale Dinge wie zum Beispiel schlechtes Hören oder schlechtes Sehen, also so Beeinträchtigungen, die auch vielleicht mit dem Alter häufiger werden, eine große Rolle spielen und auf die man ganz genau achten muss, um die zu korrigieren, damit eine Teilnahme und Teilhabe wieder möglich wird.
Mhm. Wir haben das vorher kurz angesprochen, das Thema der Scham. Ich stelle mir das so vor, dass es sehr viel Angebot gibt, das darauf wartet, genutzt zu werden und dass dem oft im Weg steht, dass man sich eben schämt dafür, dass man sich einsam fühlt oder dass man von Einsamkeit betroffen ist. Was kann man dieser Scham entgegensetzen? Warum ist es nicht beschämend, sich einsam zu fühlen?
Na, es ist nicht beschämend, weil es ist so ein Gefühl wie Hunger und Durst. Und jeder von uns hat ständig oder oft Hunger und Durst. Und genauso ist es mit der Einsamkeit. Mhm. Ja, das Gefühl der Einsamkeit ist quasi ein Gefühl, das wieder Hunger einen animieren soll, in Kontakt zu treten. Mhm. Und in den allermeisten Fällen gelingt das ja auch. Mhm. Also wie gesagt, in Österreich 8%, was eh sehr viel ist, gelingt das dann eben nicht mehr. Mhm. Ja, also es ist etwas, von dem jeder betroffen mhm. ist, das jeder kennt. Sicher Situationen wie in der Pubertät ist das sehr häufig, sich unverstanden von den Eltern, von den Erwachsenen zu fühlen. Mhm. Bei Arbeitsplatzwechsel, wenn man noch nicht die Regeln am Arbeitsplatz kennt, die Kolleginnen nicht kennt oder eine Frau alleine in einer Männergruppe oder ähnliches. Also es gibt mhm. ganz viele Situationen, wenn man übersiedelt, ja, mhm. in eine neue Umgebung. Also es gibt ganz viele Situationen und das gehört auch zum Leben dazu. Es geht ja nicht darum, die Einsamkeit auszulöschen. Mhm. Um das geht es gar nicht. Das ist ja eben auch ein sinnvolles Gefühl, weil es eben dazu motivieren soll, wieder in Kontakt zu treten und mhm. manchmal auch vielleicht gar nicht anders behandelbar ist, diese Gefühle, die man da hat. Mhm. Ja? Und ich glaube ja, dass das mit dem Scham eben sehr viel damit zu tun hat, dass man sich dann halt, dass das Selbstbewusstsein sinkt, dass der Selbstwert auch sinkt mhm. in diesen Situationen, mhm. weil man sich halt denkt, naja, die schaffen das ja alle. Mhm. Weil es redet ja, wie gesagt, niemand darüber. Ja. Jeder schafft das und nur ich nicht. Mhm. Also irgendwas stimmt da nicht. Ja, daher dieses drüber reden ist mhm. enorm wichtig. Mhm. Das Ansprechen. Ich glaube, dass man ganz viel Resonanz am Ende findet, wenn man auch darüber spricht. Und dann gibt es viele Initiativen, die quasi das Wort Einsamkeit nicht im Titel haben, ja, sondern wo eher auf die Gemeinsamkeit, wo die Gemeinsamkeit, mhm. das etwas gemeinsam unternehmen, angesprochen wird, mhm. um quasi diese erste Hürde ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Ja. Mhm.
Und es kann ja auch sehr hilfreich sein, dass man sich mal für sich überlegt, was mache ich eigentlich gern, was macht mir Spaß und ja. dann versucht, da andere Menschen zu finden, die ein gleiches Hobby haben.
Das ist tatsächlich auch während der Corona-Pandemie öfters passiert, dass Also ich kenne einige Leute, die sich dann in den Park gesetzt haben, weil man konnte ja nicht mehr ins Kaffeehaus gehen oder Karten spielen oder so. Und die dann dort begonnen haben, Leute anzusprechen oder sie wurden angesprochen und sich daraus auch ganz neue Gruppen ergeben haben, die dann, die einen haben mir erzählt, sie sind dann gemeinsam auf Urlaub gefahren und also wo durchaus Initiative und auch neue Bekanntschaften einfach entstanden sind.
Ja. Also es braucht schon auch einfach eine gewisse Eigeninitiative, also dass man das selbst in die Hand nimmt.
Ja, ohne Eigeninitiative, glaube ich, wird das natürlich nicht gehen. Aber ich denke, es gibt Erleichterungen, die man eben schaffen kann. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist auch ähnlich wie in der Psychiatrie, und darauf weisen wir auch als Plattform immerhin, es ist ganz wichtig, jede Initiative, die man macht, einfach mit den Betroffenen gemeinsam zu gestalten, ja, und sehr bedürfnisorientiert auch aufzubauen. Und die Menschen sind halt auch sehr unterschiedlich. Also es gibt eine ganz breite Palette an unterschiedlichsten Angeboten dazu. Aber ganz wichtig, dass die Betroffenen quasi auch die Initiatorinnen beraten, wie soll das aufgebaut sein? Wie soll das ausschauen?
Ja, auf jeden Fall.
Was ich denke, was jetzt schon noch ein bisschen dazu passt, ist natürlich, dass man auch auf die Einsamkeit von Menschen schauen muss, die sich zum Beispiel in Betreuungseinrichtungen befinden, sprich in Kinderheimen, in Pflegeheimen. Ja, die sind zwar dort natürlich sehr von sehr vielen Menschen umgeben, aber wie wir wissen, ist das alleine noch nicht ausschlaggebend, sondern es geht um die Qualität der Beziehungen. Und es gab in den 50er Jahren von Spitz so eine Untersuchung in Kinderheimen, wo er festgestellt hat, dass die Hygiene zwar tipptopp war, ganz hervorragend, dass die Kinder aber sehr zu wiederkehrenden Infektionen geneigt haben und manche auch sehr früh verstorben ist, weil sie praktisch keine emotionale Zuwendung hatten. Und ich glaube, das hat man schon damals gewusst, dass die emotionale Zuwendung so wichtig ist. Und ich denke, das sind so Bereiche in Schulen, Mobbing, ja, alle diese Themen, die damit natürlich zu tun haben. Aber auch die Frage von Migrantinnen, wie viel Chance geben wir der Integration und dem Zugang auch zu unserer Gesellschaft. Also das sind, glaube ich, ganz grundsätzliche Fragestellungen, die wirklich sehr auch gesellschaftspolitische Ansätze berühren. Ja.
Ja, und eben auch, um nochmal auf den Bereich der Psychiatrieerfahrenen zurückzukommen, also auch da im betreuten Wohnen, weil Sie eben die Einrichtungen angesprochen haben.
Ja, das betrifft alle diese Einrichtungen. Ja, also ich denke, man muss dann immer schauen, wie ist die emotionale Spiegelung, wie gut ist Vertrauen herstellbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Was können wir als Gesellschaft noch tun gegen Einsamkeit?
Also ganz prinzipiell, glaube ich, dafür zu kämpfen, dass der Sozialstaat erhalten bleibt, sprich der niederschwellige oder der leichte Zugang zu sozialen Leistungen, zu Teilhabe. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil man weiß, dass eben Arbeitslosigkeit, Armut ganz wichtige Faktoren sind dafür, dass Menschen chronisch einsam werden. Also ich glaube, darüber sollten wir nicht verhandeln und das sollte vielleicht sogar in der Verfassung festgelegt werden, die sozialen Rechte sozusagen. Ich denke, das nächste ist, dass man sich, wie gesagt, dieses Social Prescribing als eine Aufgabe für das Gesundheitssystem, wo es schon Pilotprojekte gerade auch in Wien dazu gibt. Da hoffe ich mir, dass das ein bisschen auch noch ausgeweitet wird über ganz Österreich. Das, glaube ich, ist eine wichtige Geschichte, weil man weiß, dass Menschen, die von chronischer Einsamkeit betroffen sind, häufig das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen und diese Frage dann aber unbeantwortet bleibt bisher. Und dann gibt es natürlich ganz viele Initiativen, ja, die damit zu tun haben, die eben gemeinsame Hobbys, Diskussionsgruppen, also Laufgruppen, da können Sie jetzt, was immer Sie möchten, wo sich halt Leute je nach ihren Bedürfnissen zusammenschließen. Was ich glaube, was durchaus eben auch wichtig ist in der Zukunft, ist Medienkompetenz. Und wenn wir darauf blicken, dass gerade Jugendliche, also so ab 14, 15, sich enorm einsam fühlen, ja, und hier besonders auch die Mädchen noch mehr betroffen sind als die Burschen, dann glaube ich, geht es darum, auch in der Ausbildung, also in der Schule, das vermehrt auch zu behandeln. Auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen hier irgendwie eine Kompetenz aufweisen über Einsamkeit, aber auch über soziale Medien. Ich glaube, das ist wichtiger als je zuvor, dass man hier tatsächlich das ernst nimmt, weil es, glaube ich, sonst ganz schwierig werden wird. Wir werden es ja nicht mehr abschaffen, sondern wir können ja nur den Umgang damit kritisch auch gestalten. Und ja, wie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, drüber reden. Und ja, möglichst viele Menschen auch zeigen zu können, die davon betroffen sind und die darüber tatsächlich auch sprechen können.
Ja, mir wäre vielleicht auch noch wichtig, so einen kleinen Appell an alle, die uns zuhören, auszurichten. Wir sind ja alle irgendwie Angehörige, also man kann davon ausgehen, alle von uns haben Menschen im Umkreis, die gerade eine psychische Krise erleben oder eben die sich einsam fühlen, und da einfach genau hinzuschauen, vielleicht auch mal nachzufragen, wie man unterstützen kann. Es ist ja schon viel geholfen, auch einfach mit mal anzurufen oder mal einen Besuch abzustatten.
Genau, aber man sollte sich also nicht, ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Ja, also ich denke auch, wenn Sie merken, dass jemand vielleicht an einer Depression leidet oder sich einsam fühlt, dann ja, natürlich in Kontakt treten. Kann aber sein, dass der sagt, ich will jetzt nicht, ich gehe jetzt sicher nicht außer Haus, ich treffe mich jetzt sicher nicht mit dir. Was machen Sie dann weiter? Also ich glaube, der Fehler wäre zu sagen, na gut, dann ruf mich an, wenn dir danach ist. Ich glaube, so funktioniert das nicht, sondern ich denke, also das ist jetzt auf eine ganz banale Geschichte sozusagen. Ich denke, dass man so dranbleiben sollte, ja, dass man immer wieder anruft, ohne übermäßigen Druck auszuüben, weil das ja auch in der Situation oft wirklich sehr schwierig ist, ja. Aber was heißt das, wenn Sie sich regelmäßig melden? Heißt ja, Sie haben Interesse. Das versteht das Gegenüber ja auch, ja. Und es ist Ihnen wichtig, hier irgendwie auch in Kontakt zu bleiben. Und ich denke, also, das sind so Möglichkeiten, dann doch vielleicht wieder in direkten Kontakt treten zu können. Ja.
Also Angebote stellen, ohne zu sehr
ohne zusätzlichen Druck oder zu großen Druck auszuüben.
Ja. Insofern ja auch super, dass es den Yellow September gibt und dass es eben den Fokus auf das Thema Einsamkeit legt, eben weil das gerade auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in psychischen Krisen und die Angehörigen verstärkt betrifft und dass da auch sehr viele Initiativen gibt, um da auch nochmal die Selbsthilfegruppen zu erwähnen.
Ja, absolut. Ja, ich glaube aber nur, dass wir alle, die wir hier aktiv sind, eben drüber nachdenken müssen, wie wir das gut darüber informieren können auch. Und nämlich auch kleinteilig. Ja, also es muss ja nicht immer gleich eine Einrichtung der gesamten Kommune oder des gesamten Landes sein, sondern man kann durchaus eine Kretzel-Initiative auch gründen oder ähnliches. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man das wirklich sehr niederschwellig alles macht.
Ja, und gerade auch so die geografische Nähe kann ja eben auch sehr helfen, dass es eben schneller dann zu Treffen kommt, als wenn man jetzt durch die halbe Stadt fahren muss.
Genau, ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und im Übrigen nicht, also gibt es ja da auch ein großes Stadt-Land-Gefälle von den Möglichkeiten. Gerade in Österreich gibt es ja mittlerweile viele kleine Ortschaften, die keinen Supermarkt, die keine Bank, die kein Wirtshaus mehr haben. Ja, das heißt, die alltäglichen niederschwelligen Kontakte, die ja auch ganz wichtig sind für das eigene Wohlbefinden, die fallen weg. Ja, also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, hier auch tatsächlich ein Angebot zu schaffen, wo man sich einfach einmal so treffen kann und auch ohne besondere Absicht.
Ja, also so niederschwellig.
Oder besonderes Thema, nicht das Niederschwellige, weil man kommt ja auch im Supermarkt manchmal ins Reden. Ja?
Genau.
Oder man trifft zufällig jemanden oder so.
Ja? Ja.
Also das ist nicht zu unterschätzen, diese wirklich alltäglichen kleinen Kontakte.
Gibt es noch irgendwas, was Sie gern besonders jetzt unserer Zielgruppe, also den Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen, mitgeben wollen?
Also für die Angehörigen finde ich es ganz toll, wenn es diese Selbsthilfegruppen gibt, weil eben das Thema Scham, das Thema des Ausgepowertsein, das Thema Erschöpftsein, das Thema auch der Ratlosigkeit, das soll man nicht mit sich alleine herumtragen oder ausmachen. Und ich denke, es ist ganz wichtig und jeder, der schon mal dran teilgenommen hat, weiß, wie erleichternd es ist, wenn man einfach mit ein paar anderen drüber redet und merkt, ja, das kennen viele und da gibt's aber vielleicht auch gute Ideen, wie man damit umgehen kann, beziehungsweise kann man auch gemeinsam etwas entwickeln oder eben eine neue Initiative starten oder ähnliches. Also ich glaube, dass dieses Gefühl, das geht nur mir so, das gibt's nicht. Ja, also es gibt ganz viele Menschen, die ja von ähnlichen, vielleicht nicht von der gleichen, aber von ähnlichen Situationen betroffen sind. Und diese Erleichterung zu spüren und vielleicht auch wieder sich wohler zu fühlen, ist, glaube ich, schon ein unerhörter Fortschritt dann auch sein und macht dann auch wieder den Umgang als betreuende Angehörige leichter.
Auf jeden Fall. Ja, da vielleicht auch noch der Hinweis auf noch ein anderes Angebot von der HPE, das offene Ohr. Das ist eine Telefonhotline, wo man zweimal in der Woche, immer Mittwoch und am Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr anrufen kann und mit einer erfahrenen Angehörigen sprechen kann. Also das ist so eine ganz niederschwellige Möglichkeit, mal mit jemandem in Austausch zu kommen.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Initiative, weil es so ein erster Schritt sein kann, wenn man einmal merkt, dass jemand das eh nicht komisch findet, wie es einem geht. Ja, das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Und dieses eben verstanden werden, ohne sich großartig erklären zu müssen. Ja. Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das war sehr schön jetzt mit Ihnen.
Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank. Und ja, wir hören uns wieder.
Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Dankeschön.